Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören auf Gottes Wort aus dem Buch Rut, Kapitel 1, die Verse 1 bis 19. Zu der Zeit, als die Richter richteten, entstand eine Hungersnot im Lande. Und ein Mann von Bethlehem in Juda zog aus ins Land der Moabiter, um dort als Fremdling zu wohnen, mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Der hieß Elimelech und seine Frau Naomi und seine beiden Söhne Machlon und Kilion. Die waren Ephraiter aus Bethlehem in Juda. Und als sie ins Land der Moabiter gekommen waren, blieben sie dort. Und Elimelech, Naomis Mann, starb und sie blieb übrig mit ihren beiden Söhnen. Die nahmen sich moabitische Frauen, die eine hieß Orpa, die andere Rut. Und als sie ungefähr 10 Jahre dort gewohnt hatten, starben auch die beiden, Machlon und Kilion. Und die Frau blieb zurück, ohne ihre beiden Söhne und ohne ihren Mann. Da machte sie sich auf mit ihren beiden Schwiegertöchtern und zog aus dem Land der Moabiter wieder zurück. Denn sie hatte erfahren im Moabiterland, dass der Herr sich seines Volkes angenommen und ihnen Brot gegeben hatte. Und sie ging aus von dem Ort, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Und als sie unterwegs waren, um ins Land Juda zurückzukehren, sprach sie zu ihren beiden Schwiegertöchtern: Geht hin und kehrt um, eine jede in ihr Haus, ins Haus ihrer Mutter. Der Herr tue an euch Barmherzigkeit, wie ihr an den Toten und an mir getan habt. Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, eine jede in ihres Mannes Hause. Und sie küsste sie. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten und sprachen zu ihr: Wir wollen mit ihr zu deinem Volk gehen. Aber Naomi sprach: Kehrt um, meine Töchter, warum wollt ihr mit mir gehen? Wie kann ich noch einmal Kinder in meinem Schoße haben, die eure Männer werden könnten? Kehrt um, meine Töchter, und geht hin, denn ich bin nun zu alt, um wieder einem Mann zu gehören. Und wenn ich dächte, ich habe noch Hoffnung und diese Nacht einem Mann gehörte und Söhne gebären würde, wolltet ihr warten, bis sie groß würden? Wolltet ihr euch einschließen und keinem Mann gehören? Nicht doch, meine Töchter, mein Los ist zu bitter für euch, denn des Herrn Hand hat mich getroffen. Da hoben sie ihre Stimme und weinten noch mehr, und Orpa küsste ihre Schwiegermutter, Rut aber ließ nicht von ihr. Sie aber sprach: Siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott, kehre auch du um, deiner Schwägerin nach. Rut antwortete: Bedränge mich nicht, dass ich dich verlassen und von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das. Nur der Tod wird mich und dich scheiden. Als sie nun sah, dass sie festen Sinnes war, mit ihr zu gehen, ließ sie ab, ihr einzureden. So gingen die beiden miteinander, bis sie nach Bethlehem kamen. Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort und bitten dich, dass du jetzt dieses Wort gebrauchst und zu uns sprichst. Mach du uns still und rede du. Amen. In Berlin, da gibt es einen Stadtteil namens Moabit. Berlin-Moabit entstand im 17. Jahrhundert als Hugenottensiedlung. Der französische König Ludwig XIV., ein Katholik, verfolgte die Hugenotten grausam. Und so flohen die evangelischen Christen Frankreichs zu Hunderttausenden und fanden in anderen europäischen Ländern Zuflucht. Viele von ihnen kamen nach Preußen. Und einige von ihnen siedelten sich in jedem Dorf im Großraum Berlins an, das sie selbst Terre de Moab nannten. Moabiterland, kurz Moabit. Wie kamen sie darauf? Sie kannten ihre Bibel, sie kannten unseren Predigtext und entdeckten sich, fanden sich in ihm wieder. in der Flüchtlingsfamilie, die im Ausland Zuflucht findet, im Land der Moabiter, östlich vom Toten Meer. So wurde den Hugenotten das Wort Moabiterland zum Inbegriff einer Zuflucht und eines neuen Lebens nach der Flucht. Damit sind wir mittendrin in der Geschichte von Naomi und der Moabiterin Ruth. Eine Geschichte, die uralt ist. Sie eignet sich zu der Zeit, in der es in Israel noch keine Könige gab, sondern die Stämme von sogenannten Richtern regiert wurden. Besonders berufenen Oberhäuptern, die Gott gerufen hatte, die Stämme und Familien zu führen. Es ist eine Geschichte, die eine große Tragik widerspiegelt. Was für eine tragische Gestalt, diese Naomi. Welch großes Leid musste diese Frau durchmachen. Dreimal wird sie beraubt. Zuerst verliert sie ihre Heimat. Dann verliert sie ihren Mann. Und als ob das nicht Last genug wäre, verliert sie auch ihre Söhne. Damit war ihr die Zukunft geraubt. Denn ohne Mann und ohne Söhne konnte eine Frau damals nicht überleben. Keine Chance. Sie hatte kein Aus- und Einkommen. Und dann auch noch als Flüchtling in einem fremden Land. Naomi ist nichts mehr. Ganz unten ist sie angekommen. Tiefer kann man nicht fallen. Es ist ein Bild bitterer Not, das hier gezeichnet wird. Naomi selbst fasst ja ihre Situation ihren beiden Schwiegertöchtern gegenüber plastisch zusammen. Mein Los ist zu bitter für euch, denn des Herrn Hand hat mich getroffen. Das ist die Geschichte auf der Oberfläche, die sichtbare Geschichte. Doch im Verborgenen zwischen den Zeilen, da zeichnet sich eine ganz andere Geschichte ab, unter der Oberfläche gleichsam. Das klingt schon in den ersten Worten unseres Textes an, wenn der Name des Familienvaters genannt wird, Elimelech, zu Deutsch, mein Gott ist König. Mein Gott ist König. Namen wurden in biblischer Zeit nicht nach dem Klang oder der aktuellen Mode ausgewählt. Namen in der Bibel sind Programm. Man suchte sie damals bewusst aufgrund ihrer Bedeutung aus. Dass der Familienvater hier Elimelech heißt, deutet darauf hin, dass hier von Menschen berichtet wird, die sich nicht irgendeinem grausamen, blinden Schicksal ausgeliefert sahen. Nein, sie wussten um ihren Gott, der über ihrem Leben stand. Sie kannten und bekannten den Gott Israels, der ihr Leben in der Hand hatte, so wie es Naomi ausdrückt. Und dieser Gott, ihr Gott, der war und ist der König, der Herr der Welt und der Geschichte und darum auch der Herr ihres ganz persönlichen Lebens. Elimelech. Mein Gott ist König. So klingt schon mitten in der Schilderung des bitteren Leids, das die Familie und dann vor allem Naomi erleiden muss, noch etwas ganz anderes an. Diese tragische Familiengeschichte, sie spielt geistlich nicht im luftleeren Raum. Elimelech, Naomi und ihre Söhne und Schwiegertöchter sind auch nicht nur einfach unter den Einfluss irgendwelcher zerstörerischen Mächte geraten. Ihr Leben, es geschieht in der Gegenwart Gottes, des lebendigen Gottes, des Schöpfers und Königs der ganzen Welt. Auch wenn sein Handeln noch verborgen ist, nicht zu verstehen ist, auch wenn davon noch nichts zu erkennen ist, ja zu sehen ist, dass der Herr der Welt in dieser Familientragödie und durch diese Familientragödie seine königlichen Ziele verfolgt. Denn am Ende der Geschichte von Naomi und Ruth, da steht der Sohn und der Enkel, den die beiden bekommen. Am Zielpunkt dieser leidvollen Geschichte steht Obed, der Großvater Davids. Der Prophet Jesaja drückt diese Gewissheit, die zwischen den Zeilen anklingt, Jahrhunderte später einmal so aus. Für wahr, du bist ein verborgener Gott, du Gott Israels, der Heiland. Die Bibel, sie hält Gott und das Leid zusammen. Auch dort, wo Menschen Leid erleben, hat das etwas mit Gott zu tun. So wird die Wirklichkeit intakt gehalten. Noch ist Noomis Leben von Leid und Hoffnungslosigkeit gekennzeichnet. Sie steckt mittendrin. Doch wenn wir aufs Ganze dieser Geschichte blicken, die das Buch Ruth erzählt, wenn wir bedenken, was sich hier anbahnt, die Grundlegung des Königshauses Davids, wenn wir mit einbeziehen, dass Ruth zu den Vorfahren von Jesus gehört, dann zeigt diese leidvolle Familiengeschichte doch, wie der lebendige Gott in das Geschehen eingreift, Naomi gebraucht, handelt. Gar heimlich führt hier Gott sein Gewalt. So dichtet es Martin Luther in seinem Lied, nun freut euch, liebe Christen mein. Vielleicht sind Ihnen vorhin beim Hören des Textes oder ist Ihnen beim Hören des Textes aufgefallen, die vielen Wege, die vielen Wendungen, die in unserer Geschichte gegangen werden, die zahlreichen Richtungswechsel, die Naomi und Ruth einschlagen mussten. Im Hebräischen, da kommt ein Wort, ein Leitwort, 9-mal in diesem Text vor. Umkehren. Andauernd kehrt in dieser Geschichte jemand um und muss in eine andere Richtung gehen. Da ist kein roter Faden zu finden. Und manche von uns entdeckt sich vielleicht an dieser Stelle wieder, weil auch sein Leben von solch abrupten Richtungswechseln bestimmt war oder bestimmt ist. Es Wegänderungen gab und gibt, die keinen Sinn machen. Dabei hat einer den Überblick und behält einer den Überblick, das Ziel vor Augen, der Gott Israels. Das ist die eine entscheidende Aussage unseres Textes. Die eine entscheidende Aussage, die uns diese Geschichte mitgibt, um sie im Glauben immer wieder neu zu entdecken. Gott ist König und Herr. Und er kommt mit dieser Geschichte, er kommt mit der Geschichte dieser Welt und er kommt mit der Geschichte, die er mit uns schreibt, an sein Ziel. Und so dürfen wir uns in all dem, was wir mitmachen, mitmachen müssen, in all dem, was wir entscheiden oder wo andere über uns entscheiden, dürfen wir uns als von ihm geleitet wissen, auch in diesen Corona-Tagen. Er hat alles in der Hand. Auch das, was wir nicht so recht mit seiner Liebe in Einklang bringen, weil es nicht zu dem passt, was er uns in Jesus Christus gezeigt hat, dass er für uns ist. Das bedeutet nicht, dass Gott jetzt einen vorgefertigten Plan für unser Leben hätte und diese nur noch abspult, wir wie Marionetten oder Handpuppen geführt würden, die sich in sein Spiel fügen müssten. Nein, wir treffen unsere Entscheidungen und wir müssen Entscheidungen treffen. Und dabei gehen wir auch Wege, die nicht Gottes Wege sind, die diesen Wegen entgegenstehen. Doch Gott gebraucht all das, was wir überlegen, was wir entscheiden, was wir tun. Gott bezieht alles, was in dieser Welt geschieht, ein. Er bezieht es so ein, dass er am Ende mit dieser Welt und mit unserem kleinen Leben zu seinem Ziel kommt. Er integriert unsere Wege in seine Absichten. Und wo andere Mächte und Gewalten ihr Spiel mit uns treiben, da behält er die Fäden in der Hand, denn es gibt in dieser Welt keine Macht, die in derselben Liga wie er spielt. Karl Heinrich von Bogatzky fasst es in einem Lied, das in unserem Gesangbuch steht, so in die Worte: Du wirst dein herrlich Werk vollenden, der du der Welt ein Heil und Richter bist. Du wirst der Menschheit Jammer wenden, so dunkel jetzt dein Weg, o Heiliger, ist. Drum hört der Glaub nie auf, zu dir zu flehen. Du tust doch über Bitten und Verstehen. Zu dieser Führung Gottes, zu dieser Zielverfolgung des Herrn dieser Welt gehört jetzt noch ein zweites. Naomi muss ihren Weg nicht alleine gehen. Gott stellt ihr Ruth zur Seite. Das ist das zweite Thema, die zweite Kernbotschaft, die in unserem Text anklingt. Inmitten ihrer Not, inmitten all der Perspektivlosigkeit, als Naomi wieder einen neuen Weg einschlägt, eine neue Richtung einschlagen muss und sich durchringt, in ihre Heimat zurückzukehren, da erweist sich ihre Schwiegertochter Ruth als die entscheidende Stütze. Und das gegen alle Vernunft. Warum sollte Ruth mit ihrer Schwiegermutter mitgehen? Was hatte sie noch bei ihr, ja von ihr zu erwarten? Nichts. Und Naomi versucht darum auch, Ruth ihre Entscheidung auszureden. Kehr zurück zu deiner Familie. Bleib doch in deiner Heimat, du bist noch jung. Du wirst noch einmal einen Mann finden. Ich habe keinen Sohn mehr und werde auch keinen Sohn mehr bekommen, den du heiraten kannst. Naomi spielt hier auf die alttestamentliche Verpflichtung der Leviratsehe an. Wenn ein Ehemann starb und keinen Sohn hatte, so musste der Bruder dessen Frau heiraten, damit die Familie erhalten blieb, damit es einen Erben gab. Doch für Ruth besteht diese Verpflichtung nicht. Naomi hat keinen Sohn mehr. Zugleich bedeutet Naomi ihrer Schwiegertochter, bei mir in Bethlehem, da hast du keine Zukunft. Ich bin arm und mittellos. Unser Besitz ist verkauft. In meiner Heimat werden alle dich nur als die Ausländerin sehen, die Fremde, die nicht dazugehört, an einen fremden Gott glaubt. Doch Ruth lässt sich nicht abbringen, während Orpa, Naomis andere Schwiegertochter, in dieser Krisensituation eine normale und logische Entscheidung trifft, stellt Ruth uns die Entscheidung der Loyalität und der Treue vor Augen. Die Entscheidung im Vertrauen auf Gott. So bewahrheitet sich in Ruths Verhalten für Naomi, dass Gott sich nicht nur seines Volkes angenommen hat, sondern sich auch ihrer in der Fremde. Ruth wird von Naomi zum ersten Lichtblick in ihrer Not. Ein konkretes Zeichen, dass Gott sie nicht vergessen hatte, sondern sich um sie kümmerte, ihr Barmherzigkeit erwies. So sagt es denn Naomi dann auch zu ihren Schwiegertöchtern: Der Herr tue an euch Barmherzigkeit, wie ihr an den Toten und an mir Barmherzigkeit getan habt. Ruth hielt an dieser Barmherzigkeit ihrer Schwiegermutter gegenüber auch dann noch fest, als Naomi in ihre alte Heimat aufbrach. Ruth erweist Naomi weiterhin Barmherzigkeit. Das ist das andere große Thema unseres Textes wie des ganzen Buches. Das entsprechende hebräische Wort, das an dieser Stelle steht, Chesed, hat dabei eine große Bedeutungsbreite. Chesed steht für Güte und für Liebe, für Gunst und für Gnade und dann auch Barmherzigkeit, für Treue, Zuverlässigkeit, Loyalität. Chesed, das ist jetzt aber auch eines der zentralen Worte im Alten Testament, mit dem Gottes Verhalten gegenüber seinem Volk beschrieben wird. Israel lebt von Gottes Chesed. Israel lebt von Gottes Güte, wie die Lutherbibel das Wort wiedergibt, wenn Gott das Subjekt ist. Gottes Umgang mit seinem Volk, mit seinen Menschen ist von grenzenloser Güte bestimmt. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Güte soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Und weil Israel von Gottes Güte lebt, darum preisen die Beter, die Frommen regelmäßig Gottes Güte in den Psalmen. Deine Güte reicht, soweit der Himmel ist, und deine Wahrheit, soweit die Wolken gehen. Deine Güte, Herr, ist besser als Leben. Meine Lippen preisen dich. Vielleicht lesen Sie heute Nachmittag einmal die Psalmen und achten darauf, in wie vielen von Gottes Güte die Rede ist, oder nehmen eine Konkordanz zur Hand. Güte, ein biblisches Leitwort. Wir persönlich haben bei der Auswahl der Taufsprüche für unsere Kinder darauf geachtet, dass sie von Gottes Güte sprechen, von ihr leben wir. Jesus ist Gottes Güte in Person. Sein Umgang mit den Menschen war von dieser Güte bestimmt. Und das entdecken wir jetzt auch bei Ruth. Die Güte, die sie von Gott erfährt, die bestimmt ihren Umgang mit Naomi. In ihrem Leben spiegelt sich etwas von ihr ab. Und sie bleibt ja auch dann noch bei Naomi. Als Pflicht und menschlicher Anstand, das von ihr nicht mehr erwarteten. Ruth, die Moabiterin, wird so zu einem Vorbild für Israel. Denn diese Zeit, in der die Geschichte sich zutrug, die Zeit der Richter, war eine der dunklen Perioden in der Geschichte des Gottesvolkes. Israel ging ständig seine eigenen Wege und vergaß Gottes Güte, vergaß seinen Gott. Und das wirkte sich auch auf das Miteinander aus. Ganz anders Ruth, diese Fremde, diese Migrantin, glaubt und lebt, wie eigentlich die Männer und Frauen Israels leben sollten. Jetzt lässt sich diese Begebenheit nicht so einfach auf uns heute übertragen. Wir sind nicht das Gottesvolk Israel. Und die vielen Flüchtlinge und Migranten, die in den letzten Jahren nach Deutschland kamen und bei uns Zuflucht suchten, kamen aus anderen Gründen. Und doch kommen durch manche Migrantengemeinde, durch Flüchtlinge, die an Jesus glauben, neue geistliche Impulse in unsere deutsche Christenheit. Mit ihrer geistlichen Lebendigkeit fordern sie Gemeinden und Gesellschaft heraus. Nicht zuletzt die Corona-Krise offenbart ja, Gott ist für die Mehrheit von uns Menschen in Deutschland bedeutungslos geworden. Selbst in einer Krise spielt er kaum eine Rolle. Die Krise führte nicht dazu, dass Menschen vermehrt nach Gott fragen. Um die Krise zu bestehen, zählt heute für viele anderes: Optimismus, Selbstwertgefühl, gute Freunde. Wie anders Ruth in ihrer Not. Sie setzt nicht auf die eigenen Möglichkeiten. Sie setzt nicht auf das, was sie selbst kann oder hat. Sie verlässt sich ganz auf Gott und seine Güte. Von ihm weiß sie sich abhängig. Menschen wie sie sind die geistlichen Impulsgeber, die unsere Zeit heute braucht. Geistliche Impulsgeber, die ihren Glauben leben und sich in ihrer eigenen Begrenztheit ganz von Jesus abhängig sehen und dann auch für andere da sind. Unser Predigttext, er stellt uns Ruth vor, eine Frau, die von Gottes Güte tief bewegt anderen mit dem dient, was sie empfangen hat. Ohne dass sie davon eine Ahnung hat, führt Gott sie in seine Ziele mit Naomi und dieser Welt ein. Dabei ist Ruths Verhalten ihrer Schwiegermutter gegenüber kein geistlicher Selbstläufer. Darum Naomis Segenswunsch für Ruth: Der Herr tue an dir Barmherzigkeit. Hier wird deutlich, wir leben bleibend von Gottes Barmherzigkeit und seiner Güte. Immer wieder neu müssen wir von ihr angesteckt werden und ergriffen werden. Und noch etwas fällt auf. Es findet so etwas wie ein Wechselspiel zwischen diesen beiden Frauen statt, zwischen Naomi und Ruth. Keine von beiden ist immer nur die, die gibt, sondern beide geben, beide empfangen. Naomi gibt, indem sie für Ruth betet. Das Spannende und Überraschende, als jemand, die Gottes Güte lebt und weitergibt, ist Ruth am Ende die Gesegnete und Naomi gleich mit dazu. In Bethlehem findet Ruth einen Mann, bekommt einen Sohn, wird zur Vorfahrin Davids und dann von Jesus. Nicht immer wird Gottes Segen in dieser Welt so handgreiflich und erfahrbar, aber auf jeden Fall aus der Perspektive der Ewigkeit. Auch da, wo Gottes Wege uns hier und heute verborgen bleiben, werden wir zuletzt die Gesegneten sein, werden die, die Gesegneten sein, die auf ihn vertrauen, mitunter schon in dieser Welt und dann noch einmal ganz anders in Gottes ewiger Welt. Das gibt uns die Geschichte von Ruth und Naomi mit. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.